Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder zuhörst. Ich bin wie immer dein Host und wir wollen heute eine wirklich spannende Analyse starten. Mir gegenüber sitzt natürlich unser Experte.
Hallo an dich da draußen. Ja, ich freue mich auch sehr auf unser heutiges Thema. Es wird, klein, aber oho, würde ich sagen.
Absolut, ja. Du kennst das sicher selbst aus deinem Alltag. Du sitzt im Auto, das Navi läuft. Und so eine extrem freundliche, aber sehr bestimmte Stimme sagt dir, in 100 Metern rechts abbiegen. Und du denkst eigentlich gar nicht groß darüber nach, oder?
Richtig. Man lenkt halt einfach. Man biegt ab.
Genau. Und manchmal führt dich diese Stimme über eine völlig unlogische Route. Vielleicht direkt in so eine richtig enge Sackgasse. Oder auf einen gesperrten Feldweg, der dann abrupt vor einem Fluss endet.
Das ist dieser klassische Moment. Wir lagern die Orientierung da total bereitwillig an ein externes System aus. Das ist quasi ein völlig linearer Prozess ohne viel Eigenleistung. Das Navi sagt, rechts, wir fahren rechts.
Ja, und das ist ja im Alltag auch unfassbar praktisch. Also wir müssen ja nicht an jeder Kreuzung anhalten, keine verblichenen Schilder entziffern oder wie früher so eine riesige Papierlandkarte auf der Motorhaube ausbreiten.
Genau, wir sparen kognitive Energie. Das ist der Hauptgrund.
Richtig. Aber wenn wir halt nur noch diesem kleinen blauen Pfeil auf dem Bildschirm folgen, dann schwindet irgendwann unser Gefühl dafür, wo in der Welt wir uns überhaupt befinden. Wenn das System dann plötzlich einen Ausfall hat, stehen wir komplett im Wald.
Weil wir schlichtweg keine mentale Karte der Umgebung mehr haben.
Exakt. Und die Bequemlichkeit schlägt in dem Moment in eine schon fast gefährliche Orientierungslosigkeit um. Wir haben den Mechanismus der Navigation mit dem tatsächlichen Verständnis des Geländes verwechselt.
Wir wissen also, wie wir Anweisungen folgen, aber wir wissen nicht mehr, wo wir sind. Und das ist ein fantastisches Bild für unser heutiges Thema.
Finde ich auch. Dieses Spannungsfeld, also das komfortable Befolgen von Anweisungen auf der einen Seite und das echte Begreifen der Landschaft auf der anderen, das ist der Kern von dem, was wir heute sezieren wollen.
Und unsere Quelle dafür ist heute extrem unkonventionell für so ein großes Thema, oder?
Oh ja, sie ist so kompakt, man könnte sie beim schnellen Lesen echt übersehen. Wir sprechen heute nicht über eine tausendseitige soziologische Studie, sondern wirklich nur über 4 Zeilen Text.
4 Zeilen, die es aber echt in sich haben.
Absolut. Es ist ein kurzes Gedicht von dem Autor Horst Winkler aus der Versschmiede. Ich lese dir diese 4 Zeilen jetzt einfach einmal komplett vor, damit wir sie für den Rest unserer Analyse im Kopf haben, okay?
Sehr gerne. Schieß los.
Also, kannst du denken und erkennen, wozu Vorschriften denn sind? Oder kannst du sie nur nennen und befolgen taub und blind?
Wahnsinn. Es ist eine fundamentale und, wie ich finde, sehr ungemütliche Diagnose unseres alltäglichen Verhaltens.
Voll. Das trifft einen direkt.
Ja, weil wir leben nun mal in einer Epoche, in der uns pausenlos neue Protokolle, Compliance-Richtlinien oder auch Algorithmen vorgegeben werden.
Überall.
Und der Text fragt gar nicht erst, ob wir diese Regeln brauchen. Er zwingt uns quasi sofort, unsere eigene innere Haltung dazu zu überprüfen.
Dann lass uns doch direkt mal bei der Trendschärfe ansetzen, die dieser Text aufmacht. Er spricht ja ganz bewusst von Denken und Erkennen im ersten Teil. Und wenn ich diese beiden Worte in Kontrast setze, lande ich interessanterweise sofort, also gedanklich, in der Küche.
Beim Backen.
Beim Backen, okay. Das musst du mir jetzt mal erklären.
Ja, also stell dir vor, du entscheidest dich, so ein richtig kompliziertes Sauerteigbrot zu backen. Da ist es doch ein riesiger Unterschied, ob ich einfach stur ein Rezept ablese, was ja so eine Art kognitives Verarbeiten ist. Also 500 Gramm Mehl, 10 Gramm Salz, kneten, 3 Stunden warten, backen. Das ist dann das reine Denken, oder?
Richtig. Ich lese es ab und denke es mit. Aber ob ich wirklich erkenne, was da auf biologischer und chemischer Ebene in meiner Schüssel passiert, das ist was völlig anderes.
Ja, absolut.
Wenn ich das Rezept nur ablese, bin ich doch komplett aufgeschmissen, wenn meine Küche heute, sagen wir mal, 5 Grad kälter ist als gewöhnlich.
Weil der Teig dann nicht aufgeht.
Exakt. Ich habe die Regel befolgt, ich habe das Rezept gedacht, aber das Resultat ist halt ein harter Stein.
Das ist ein tolles Beispiel. Der kognitive Prozess, also dieser reine Informationsabruf, hat stattgefunden. Aber das Begreifen der Mechanismen hat gefehlt.
Ja, genau. Wenn ich aber hingegen erkenne, dass der Sauerteig aus, naja, aus lebenden Mikroorganismen besteht und die werden bei Kälte halt träge und brauchen Wärme, um Gase zu produzieren?
Die dann dieses Glutennetzwerk dehnen, richtig?
Genau. Dann habe ich das Prinzip verstanden. Ich erkenne sozusagen das Wozu der Wartezeit. Und wenn es dann kalt ist in der Küche, dann stelle ich den Teig einfach an die Heizung oder warte 6 Stunden statt 3.
Weil du die Regel an die Realität anpasst.
Ja, weil ich ihren Sinn erkannt habe und nicht nur das Rezept runterbete.
Das veranschaulicht wirklich wunderbar diese Unterscheidung, die Winkler in dem Gedicht macht. Die reine Aktivität des Gehirns, also das Denken, ist das eine. Aber das eigentliche Ziel ist das Erkennen.
Mhm.
Der Text fordert uns ja auf, sozusagen den Vorhang wegzuziehen. Die reine Information soll zu einem echten, tiefen Verständnis transformiert werden. Und dieses Erkennen richtet sich ja explizit auf das Wozu der Vorschrift.
Ja, und da muss man sich ja auch mal fragen, woher diese Regeln eigentlich kommen. Die fallen ja in den seltensten Fällen einfach so vom Himmel.
Überhaupt nicht, nein. Jede Vorschrift, egal wie banal oder auch nervig sie uns heute erscheint, ist im Grunde genommen geronnenes Wissen einer Gesellschaft.
Geronnenes Wissen, das ist ein guter Begriff.
Ja, weil es gab in der Vergangenheit eigentlich immer ein spezifisches Problem. Vielleicht eine Gefahr, einen Interessenskonflikt oder sogar eine richtige Tragödie. Und die Gemeinschaft hat darauf reagiert.
Mhm. Man wollte also verhindern, dass so etwas nochmal passiert.
Ganz genau. Man stellt eine Regel auf, um dieses negative Ereignis in Zukunft zu verhindern. Eine Vorschrift ist also eigentlich eine historische Abkürzung. Sie soll uns davor bewahren, den Schmerz unserer Vorgänger nochmal neu durchleben zu müssen.
Das heißt, in jedem trockenen Paragraphen steckt eigentlich eine versteckte Lektion. Wenn wir dieses Wozu dann erkennen, dann, naja, dann schmelzen wir diese geronnene Erfahrung quasi wieder auf, oder?
Sehr schönes Bild, ja. Wir betrachten dann ihren wahren Kern. Und dann befolgen wir die Regel aus einer logischen Einsicht heraus und eben nicht nur, weil wir Angst vor einer Strafe haben.
Okay, das leuchtet mir alles ein. Aber hier muss ich jetzt mal bewusst kurz die Position des Zweiflers einnehmen.
Gerne, schieß los.
Das klingt in der philosophischen Theorie alles extrem edel, dieses tiefe Erkennen des Ursprungssinns. Aber ist das im modernen Alltag nicht völlig illusorisch?
Inwiefern?
Naja, es ist doch hochgradig ineffizient. Wenn ich nachts um 3 an einer roten Ampel stehe und weit und breit ist wirklich kein anderes Auto zu sehen, dann fange ich doch nicht an, das Wozu der Straßenverkehrsordnung philosophisch in meinem Kopf aufzuschlüsseln.
Verstehe.
Wir haben doch im Alltag gar nicht die mentalen Ressourcen, um den Ursprungssinn von, sagen wir, komplizierten Steuergesetzen, IT-Sicherheitsrichtlinien im Büro und unzähligen sozialen Normen jeden Tag aufs Neue zu ergründen. Da müssen wir doch einfach die Abkürzung nehmen und die Regel nur nennen und blind anwenden, oder? Reicht das nicht?
Da sprichst du einen extrem wichtigen psychologischen Mechanismus an. Wir reden hier von kognitiven Heuristiken.
Heuristiken, okay?
Ja. In der Psychologie, besonders wenn es um kognitive Belastung geht, weiß man, dass unsere mentalen Kapazitäten sehr stark begrenzt sind. Unser Gehirn verbraucht physisch Energie fürs Denken. Müssten wir jede einzelne Handlung permanent neu durchdenken?
Dann würden wir vermutlich durchdrehen, oder?
Wir würden in kürzester Zeit an einer totalen Entscheidungserschöpfung leiden, ja? Der Fachbegriff ist Decision Fatigue. Wir würden buchstäblich an der mentalen Last zusammenbrechen. Also, ja, wir brauchen diese Abkürzungen zwingend. Wir wissen, bei Rot bleiben wir stehen. Das spart Energie und rettet im Zweifel unser Leben.
Das heißt, wir lagern dieses tiefe Verständnis aus reinen Überlebensgründen. Das erinnert mich total an das sogenannte Caching bei Computern.
Wie genau meinst du das?
Naja, beim Computer speichert man ja ein aufwendig berechnetes Endergebnis quasi in einem Zwischenspeicher, dem Cache, ab. Einfach, um diesen superlangen Rechenweg beim nächsten Mal nicht komplett neu ausführen zu müssen.
Ah ja. Das ist eine sehr treffende Analogie. Und das Gedicht von Winkler verurteilt diese Effizienz an sich ja auch gar nicht.
Nicht?
Nein, die Gefahr, vor der Text eigentlich warnt, entsteht erst dann, wenn dieses oberflächliche Nennen der Regel zu unserer einzigen Methode wird.
Oh, okay. Wenn wir also aus der kognitiven Ausnahme die generelle Regel machen.
Exakt. Wenn wir Vorschriften nur noch nennen können, aber trotzdem der festen Überzeugung sind, wir hätten sie komplett verstanden.
Oh ja, ja. Dieses Phänomen beobachtet man gerade in der modernen Arbeitswelt ständig. Denk mal an große Unternehmensstrukturen oder ausufernde Compliance-Meetings. Da gibt es fast immer Personen, die komplexe Prozessparagraphen fehlerfrei zitieren können.
Oh ja, die gibt es.
Und das bloße Reproduzieren von diesen Richtlinien wird unglaublich schnell mit echter Fachkompetenz verwechselt.
Und genau das ist extrem gefährlich. Wer eine Regel nur fließend aufsagen kann, besitzt ja lediglich die äußere Hülle des Wissens. Der inhaltliche Geist fehlt komplett.
Mhm. Und das fällt einem dann auf die Füße, sobald sich die Bedingungen ändern, oder?
Richtig. Das wird zu einem massiven strukturellen Problem, sobald sich die Umwelt ändert. Eine Vorschrift, die vor 20 Jahren absolut notwendig war, um ein Risiko zu minimieren, könnte heute völlig kontraproduktiv sein, einfach weil technologischer Fortschritt das ursprüngliche Problem längst gelöst hat.
Na klar. Und jemand, der die Regel nur auswendig gelernt hat, der besitzt gar nicht das konzeptionelle Rüstzeug, um diesen Wandel überhaupt zu bemerken.
Er hält dann krampfhaft am Text der Vorschrift fest.
Genau, weil ihm der Maßstab fehlt. Er kann die Regel gar nicht an der neuen Realität überprüfen. In so einem Moment mutiert dann eine Vorschrift, die eigentlich mal als schützendes Werkzeug gedacht war, zu so einem, ja, zu einem bürokratischen Gefängnis. Man fängt an, den Prozess an sich zu optimieren, anstatt das eigentliche Problem zu lösen.
Und diese Unfähigkeit, den Sinn einer Regel an veränderte Kontexte anzupassen, das führt uns direkt in die radikalste Aussage des Gedichts. Das Befolgen taub und blind in der letzten Zeile.
Taub und blind. Ja. Wenn ich an ein System denke, das heute wirklich taub und blind agiert, lande ich sofort beim algorithmischen Management.
Okay, mach das mal an einem Beispiel fest.
Nehmen wir mal einen Kurierfahrer, der für eine App Essen ausliefert. Der Algorithmus hat eine unumstößliche Vorschrift. Die Lieferung muss in exakt 20 Minuten beim Kunden sein, damit die Effizienzmetriken des Unternehmens stimmen.
Das ist ein rein quantitatives System, ohne jeden menschlichen Ermessensspielraum.
Ganz genau. Und jetzt stell dir vor, der Fahrer ist pünktlich unterwegs, aber plötzlich passiert direkt vor ihm ein schwerer Verkehrsunfall. Er stoppt natürlich, sichert die Unfallstelle ab und leistet erste Hilfe. Er rettet da in dem Moment vielleicht ein Menschenleben.
Mhm.
Aber dadurch kommt er eben 15 Minuten zu spät bei seinem Kunden an. Die App registriert auf dem Server aber nur einen einzigen Datenpunkt, nämlich Vorschrift verletzt.
Und straft ihn ab.
Genau. Sie gibt ihm eine schlechte Bewertung oder sperrt im schlimmsten Fall direkt seinen Account. Der Algorithmus ist buchstäblich taub für das Argument der Zivilcourage. Und er ist völlig blind für die chaotische menschliche Realität da draußen auf der Straße. Er führt den Code aus, sonst absolut nichts.
Das trifft den Kern der Sache auf einer sehr tiefen Ebene. Denn wenn wir als Menschen beginnen, Vorschriften taub und blind zu befolgen, dann adaptieren wir im Grunde genau diese maschinelle Kälte.
Das ist gruselig eigentlich.
Ist es. Winkler wählt die Worte taub und blind ja nicht aus rein ästhetischen Gründen. Es ist eine sehr pointierte Beschreibung von einem sensorischen Verlust. Gehör und Sehsinn sind unsere wichtigsten Werkzeuge, um unsere Umwelt wahrzunehmen.
Um Nuancen zu spüren und Empathie zu entwickeln, oder?
Genau. Und bedingungsloser Gehorsam erfordert zwingend, dass wir diese Sinne aktiv abschalten. Wir müssen uns intellektuell sozusagen selbst amputieren, um reibungslos in so einem starren System zu funktionieren.
Puh. Ja, man macht sich taub für den Diskurs. Wenn dann ein Kollege kommt und sagt, hey, diese Vorschrift, die du hier rigoros durchsetzt, die richtet in diesem spezifischen Einzelfall massiven Schaden an, dann prallt das einfach ab.
Weil man nur auf das Regelwerk verweist. Das ist eben die Vorschrift. Das haben wir schon immer so gemacht.
Richtig. Man ist blind für die Konsequenzen des eigenen Handelns. Der Horizont der eigenen Verantwortung endet dann exakt an der Kante von dem Blatt Papier, auf dem die Vorgabe gedruckt ist. Das Leid, das durch diese sture Einhalten entsteht, wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen.
Das ist eine immense, aber eben auch sehr bequeme Flucht vor der persönlichen Verantwortung.
Total. Wenn ich blind befolge, muss ich die moralischen Konsequenzen ja nicht tragen. Das redet man sich zumindest ein. Die Regel handelt ja und ich bin nur das ausführende Medium. Das haben wir doch in der modernen Geschichte der Luftfahrt sehr eindrücklich erlebt.
Ah, du meinst die Unfälle in den 70ern?
Genau die. Da gab es fatale Flugzeugabstürze, einfach weil Co-Piloten völlig blind der Autorität des Kapitäns oder so strengen Protokollen gefolgt sind.
Selbst wenn sie wussten, dass etwas falsch läuft?
Ja. Selbst wenn Sie auf Ihren eigenen Instrumenten glasklar gesehen haben, dass der Flieger direkt auf einen Berg zusteuert, haben Sie die Hierarchieregeln nicht in Frage gestellt. Sie waren zwar physisch sehend, aber in Bezug auf diese Vorschrift waren Sie taub und blind für die Realität außerhalb des Cockpits.
Bis dann neue Konzepte eingeführt wurden.
Genau, das sogenannte Crew Reforce Management. Das fordert ja ausdrücklich kritisches Mitdenken und das Hinterfragen von Autoritäten auf allen Ebenen. Und erst dadurch wurde diese extrem fatale Fehlerquelle wirklich adressiert.
Ein tolles historisches Beispiel. Und es zeigt, diese lebensrettende Notwendigkeit, den Sinn einer Regel situativ bewerten zu können. Das Gedicht stellt diesen passiven Zustand des blinden Befolgens als extremen Gegenpol zum Denken und Erkennen auf.
Weil Erkennen ein aktiver Prozess ist.
Richtig. Es ist ein sehr wacher Zustand. Es erfordert den Mut, den eigenen Verstand zu gebrauchen und empathisch auf unsere Umwelt zu reagieren. Das blinde Befolgen hingegen ist einfach nur Resignation. Es ist der Verzicht auf die Eigenschaften, die uns menschlich machen. Kritische Reflexion und Flexibilität.
Wahnsinn! Wir durchlaufen hier innerhalb von 4 echt kurzen Zeilen eine ziemliche Entwicklung. Von der vermeintlich harmlosen Frage, ob wir den Zweck einer Vorschrift verstehen, bis hin zu der riesigen Gefahr, unsere Menschlichkeit an bürokratische oder algorithmische Systeme zu verlieren.
Es ist im Grunde ein permanenter Lackmustest für das eigene Verhalten. Eine klare Einladung an uns alle, vom passiven Passagier wieder zum aktiven Piloten des eigenen Lebens zu werden.
Und das bedeutet ja überhaupt nicht, dass wir Regeln per se verteufeln sollten, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das sagt der Text auch nicht. Wir brauchen gesellschaftliche Übereinkünfte, um unser Zusammenleben zu koordinieren. Ohne Regeln würden wir in Anarchie versinken. Sie sind essentiell, aber sie verlangen nach unserem bewussten Verstand.
Sie dürfen unsere eigene Urteilskraft also nicht ersetzen.
Genau, sie müssen von uns interpretiert und immer in den jeweiligen Kontext gesetzt werden. Das ist gerade in unserer heutigen Welt extrem wichtig.
Wegen der permanenten Informationsüberflutung nehme ich an. Es ist ja heute so einfach wie nie zuvor, sich massenhaft neue Richtlinien und Datenpunkte reinzuziehen. Das Internet suggeriert uns da oft ein völlig falsches Gefühl von Bildung, nur weil wir alles jederzeit abrufen können.
Ja, und das bloße Abrufen von Fakten, also dieses reine Nennen aus der dritten Zeile, wird fälschlicherweise für Erkenntnis gehalten. Aber wahres Lernen beginnt erst hinter der reinen Information. Es ist dieser anstrengende Prozess, das Wozu wirklich zu durchdringen. Wer aufhört, den Zweck der Dinge zu hinterfragen, der fängt an, nur noch instinktiv zu reagieren.
Wir laufen andauernd Gefahr, das Inhaltsverzeichnis mit dem eigentlichen Buch zu verwechseln. Das ist ein schöner Gedanke zum Abschluss.
Finde ich auch.
Um das zu verhindern, möchte ich dir da draußen für deinen weiteren Tag heute noch einen kleinen Gedanken mitgeben. Eine Art kleine Übung für den Alltag. Beobachte dich heute einfach mal selbst. Wenn du das nächste Mal eine Regel befolgst, sei es jetzt ein strikt vorgegebener Prozess im Job, eine ungeschriebene soziale Konvention oder eben die banale Vorgabe im Straßenverkehr, halte für einen winzigen Bruchteil einer Sekunde inne.
Mhm, einfach mal kurz stoppen.
Genau. Und frag dich ganz ehrlich, folgst du dieser Regel in exakt diesem Moment aus einer klaren Erkenntnis ihres Zweckes? Weißt du wirklich, wozu? Oder agierst du gerade wie dieser Algorithmus der Liefer-App, also taub und blind für das, was um dich herum passiert? Und was würde sich verändern, wenn du genau jetzt anfangen würdest, dieses verborgene Wozu ans Licht zu holen? Denk da mal drüber nach. Danke, dass du heute bei unserer Analyse dabei warst.
Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut und bleib wachsam.